Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Irgendwann hat jeder von uns angefangen mit dem Christsein. Je nachdem, wo das war. Vielleicht bei irgendeiner speziellen Veranstaltung. Christen nennen sowas Evangelisation. Also wer das schon fehlerfrei aussprechen kann, hat schon die erste Hürde geschafft. Also vielleicht war es so eine bestimmte Veranstaltung, vielleicht war es im Gottesdienst, vielleicht war es in einem ganz persönlichen Gespräch. Wie lebt man jetzt als Christ? Wie gestaltet man das? Es gibt die einfache Lösung. Die einfache Lösung, die sieht so aus, und da gab es auch mal so ein Lied, das hat so nach einem Beatles-Melodie, so mit dem gelben U-Boot, haben wir dann gesungen, Christen, besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Ne? Wir leben alle in einem gelben U-Boot, so nach dem Motto, besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Christen sind nicht besser, sie sind nur besser dran. Das heißt, wir haben als Christen, so wird das verstanden, so eine Art himmlischen Diplomatenstatus. Wir machen zwar genauso viel Mist wie die anderen, aber uns wird's nicht angerechnet. Schöne Sache, oder? Also Christen sind auch nicht anders als alle anderen, bloß denen wird's halt vergeben und die anderen wandern in die Hölle. Das ist die einfache Lösung. Die bequemste, ne? Es gibt eine anstrengendere Lösung auch. Die sieht so aus, dass wir sagen, ja, Christus hat alle alten Schulden bezahlt. Aber jetzt hat er dein Konto auf Null gesetzt. Und jetzt streng dich an. Jetzt gib dir aber Mühe. Halt dich ran. Rinn dich zusammen. Zeig, dass es dir ernst ist. Und wir haben so lauter so schöne Ausdrücke dafür. Arbeite an dir. Ich stelle mir immer vor, wie sieht denn das aus, wenn wir an uns arbeiten? Hammer und Meißel, Feile, Schmirgelpapier oder wie arbeiten wir an uns? Das Umsetzen, was wir gehört haben. Also ein Spaten und Ausgraben und Umsetzen, was ist das? Wo ist der Trafo zum Umsetzen? Was heißt das? Oder meint vielleicht die Bibel doch was ganz anderes? Wird uns vielleicht im Neuen Testament doch was anderes außer Diplomatenstatus oder feste Arbeiten genannt? Ich möchte uns mal versuchen, ein bisschen auf die Spur zu kommen und mit uns eine Spur zu suchen aus einem Abschnitt aus Römer 8. Nun ist ja der Geist, der in euch lebt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur, Luther übersetzt da immer Fleisch, ja, bestimmen lasst, dann müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne oder, wenn er Frau ist, Tochter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht, und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Als Christ leben? Ja, aber wie? Aus welcher Kraft? Einige Antworten, einige Hinweise finden wir in diesem gehaltvollen Bibelabschnitt. Zunächst einmal, Pfingsten heißt, wenn wir mit Jesus verbunden sind, wenn Jesus in unser Leben als Herr wir aufgenommen haben. Nicht nur als Retter, der ab und zu ein bisschen repariert, sondern als Herrn. Dann sind wir vom Geist Gottes bewohnt. Wir sind, wie Paulus an einer Stelle mal sagt, wir sind gewissermaßen Tempel. Unser Körper ist ein Tempel, weil Gott drin wohnt. Wir sind von Gottes Geist bewohnt. Wenn nun Christus, der in euch ist, darum habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen. Der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. So wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Was heißt das? Dass unsere alten Knochen, die seit Jahrzehnten über diese Erde laufen, nicht das Einzige sind? Von Gottes Geist bewohnt, dass Gott Wohnung macht in uns. Dass die Kraft, die gleiche Kraft, die Jesus aus dem Grab geholt hat, in uns gegenwärtig ist. Wenn wir dann sagen, ich kann doch nicht so leben, dann gilt das, was Glauben heißt. Kann jemand von uns beweisen, dass Jesus auferstanden ist? Nein. Aber wir wissen, dass Gott es zugesagt hat und deswegen gilt es. Kann jemand von uns beweisen, dass der Tod von Jesus für mich gilt? Woher wissen wir das? Weil das Wort Gottes es uns zusagt. Kommt es darauf an, ob wir spüren, dass der Heilige Geist in uns gegenwärtig ist? Nein, es wird uns zugesagt. Wer Jesus aufgenommen hat, in dem wohnt der Heilige Geist. Und dann kann ich also leben und kann sagen, ja Herr, ich bin jetzt überfordert. Mir fällt es schwer, diesen Menschen zu lieben. Eigentlich kriege ich das nicht hin. Aber wenn du sagst, dass du in mir bist und dass deine Liebe damit in meinem Herzen ist, dann gehe ich jetzt hin und tue ihm in deinem Namen Gutes. Und auf einmal werden wir feststellen, dass der alte Grundsatz gilt, die Gefühle folgen den Taten und nicht umgekehrt. Von Gottes Geist bewohnt, leben wir damit? Ja, seit Pfingsten dürfen wir mit dieser Gewissheit leben. Wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, dann wohnt er durch den Geist in uns. Er kommt zu uns und das ist die Kraft, die Jesus aus dem Grab geholt hat. Und wenn wir jetzt sagen, das glaube ich aber nicht, dass Gott mit meinen Anlagen fertig wird. Tja, glaubt irgendeiner, dass jemand einen, der seit 3 Tagen im Grab liegt, wieder lebendig macht? Kommt es darauf an, ob das wahrscheinlich ist oder nicht? Ob wir uns das vorstellen können oder nicht? Wenn es gesagt ist, wenn Gott es tut durch seine Kraft, dann ist es doch eine Wirklichkeit in unserem Leben. Von Gottes Geist bewohnt, die Kraft, die Jesus auferweckt hat. Ein weiteres, vom Geist Gottes erfüllt. Das wird ganz deutlich, das ist jetzt weniger in diesem Abschnitt, aber in Epheser 5, da schreibt Paulus den Ephesern, sauft euch nicht voll Wein, da wird man bloß ein unordentlicher Mensch davon, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Was heißt das jetzt, erfüllt sein? Naja, man nimmt das so im übertragenen Sinn, dass jemand erfüllt von was ist, ja. Wenn einer Fan von Frauenfußball ist und ist er vielleicht erfüllt von dem Spiel gestern oder sonst irgendwas. Aber was ist, wenn jemand von etwas erfüllt ist? Er sagt, ich bin so voll. Naja, man kann es ja einfach sich mal bildlich vorstellen. Wenn man sich vorstellt, unser Körper wäre ein Haus. Unser Leben wäre so ein Haus. Dann besteht dieses Haus aus vielen Zimmern. Da gibt es einen Keller, einen Dachboden, da gibt es eine Küche und ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer, Gästezimmer, noch was, Flur, Speisekammer, Bad, ja, Bad ist auch nicht verkehrt. So, manchmal wird so ein Haus zu groß. Dann sagt man, okay, ich könnte ja jetzt ein Zimmer untervermieten. Am besten, wenn da irgendwo ein separater Eingang ist, dann geben wir dem, der da hinten wohnt, einen Schlüssel, dann kann er da hinten rein und kann da unten das Bad im und das eine Zimmer bewohnen. Das heißt aber nicht, dass der sich jetzt im ganzen Haus ausbreiten darf, ne, der Untermieter. Der hat dann seinen fest eingegrenzten Bereich und sagt, diese zwei Zimmer, die gehören dir, im anderen hast du nichts verloren. Manchmal fürchte ich, wir machen es mit dem Heiligen Geist so. Manchmal fürchte ich, wir machen es so mit dem Heiligen Geist. Wir sagen, okay, du bist jetzt in meinem Leben. Schön, dass du da bist. Schau, da hast du jetzt das Zimmer für den Sonntag, für den Gottesdienst und vielleicht irgendwann unter der Woche nochmal für den Hauskreis. Das ist das Zimmer, da darfst du rein. Und da darfst du reden. Und da kann ich fröhlich mithalten. Und dann unterhalten wir uns über viele geistliche Sachen. Und wenn ich mit den Leuten zusammen bin, dann reden wir schön freundlich. Aber was so Arbeitszimmer angeht, was so Wohnzimmer angeht, was ich mir so im Internet und im Fernsehen reinziehe, was im Schlafzimmer abgeht, was ich alles für Leichen im Keller hab, das geht dich nichts an. Ein sehr kluger Satz, den mal jemand gesagt hat, ist, beim Erfülltsein mit dem Heiligen Geist geht's nicht darum, dass ich mehr Heiligen Geist bekomme. Gibt's eine Mengenbegrenzung für den Heiligen Geist? Kann ich den Heiligen Geist irgendwo in Litern, Kubikmetern oder Kilo oder Tonnen oder so messen? Nee. Was ist dann mehr vom Heiligen Geist? Vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, heißt, dass er mehr von mir bekommt. Dass er mein Leben bestimmen darf. Nicht bloß ein Kämmerchen für den Sonntag und für den Hauskreis, sondern dass er mein Leben reinreden darf. Dass er mich darauf aufmerksam machen darf und sagen, diese Fernsehsendung ist nicht gut für dich. Das Verhalten ist nicht gut für dich. Erfüllt vom Heiligen Geist heißt, er hat den Generalschlüssel fürs ganze Haus. Er darf mit mir die Leichen im Keller mal aufarbeiten und sagen, komm, lass uns mal an die Altlasten gehen, was da unten so vermodert. Lass uns mal an das gehen, ja, dass du auch, wie du lebst, wofür du deine Zeit verbringst. Lass uns darüber reden. Ich habe eine gute Idee für dich. Lass mich darüber reden, wie du mit anderen umgehst. Wie du anderen vergibst. Lass uns darüber sprechen, was ich alles neu machen will, möchte in deinem Leben. Erfüllt vom Heiligen Geist. Jetzt gibt es einen Begriff, der hier auftaucht, Fleisch. Das hat jetzt gar nichts mit dem Metzger zu tun. Und da geht es auch nicht darum, ob das Rindfleisch, Schweinefleisch oder Hühnerfleisch ist. Dieser biblische Begriff, das ist, den müssen wir verstehen. Dieser Begriff steht zunächst mal für unsere menschlichen, für unsere begrenzten Möglichkeiten. Alles Fleisch ist wie Gras, vergänglich, kraftlos, kurzlebig. All das, was wir zusammenbringen, da gehören die Sachen mit dazu, was wir mitbringen an Erbanlagen. Da gehört drin, was unsere Geschichte, was wir erlebt haben und was wer uns alles was angetan hat und wem wir was angetan haben. Da gehört aber auch damit zusammen unsere Möglichkeiten, unsere Willenskraft, die wir haben. Ach Leute, manche kriegen das ganz schön hin. Wenn ein Sportler irgendwo trainiert, bis er einen Weltrekord schafft, da gehört Konzentration dazu. Da gehört Disziplin dazu. Ja, wir Menschen sind zu manchem fähig. Und all das zusammen fasst die Bibel unter den Begriff Fleisch. Und Gott hat ein eindeutiges Urteil darüber, dass er sagt, es kann Gott nicht gefallen. Es reicht nicht. Egal wie gut, wie schlecht, wie viel, wie wenig es ist allen gemeinsam, es reicht nicht. In eigener Kraft vor Gott zu bestehen, ist zum Scheitern verurteilt. Und, wie es hier heißt in Vers 13, das Fleisch ist dem Tod verfallen. All das, was wir an allen hohen und wertvollen Sachen als Menschen zustande bringen, ist nicht so, dass es vor Gott bestehen kann. Das ist ein hartes Urteil über uns. Und ich weiß, manche Leute, die regen sich darüber auf. Ich kenne so manche Diskussionen. Du kannst doch nicht sagen, dass all das, was Menschen so zustande bringen und so, nichts wert ist. Es geht ja nicht darum, wie wir es einschätzen. Entscheidend ist das Wort Gottes. Es ist vor Gott kein Bestand, was Menschen hervorbringen. Bestand hat nur, was Gott durch seinen Geist hervorbringt. Deswegen haben wir es nötig, dass der Geist Gottes uns belebt, dass er uns neu schafft. Der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der lebt in uns. Das alles verpflichtet uns nicht unserer eigenen Natur dem Fleisch gegenüber, als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen, von dieser Natur vom Fleisch. Wenn ihr euer Leben vom Fleisch bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Gott reanimiert nicht. Was ist, wenn hier einer reanimiert wird? Wenn einer plötzlich hier die Grätsche macht und atmet nicht mehr? Naja, ich glaube, wir haben ein paar Leute da, die wüssten sich zu helfen dann, ne? Würden dann irgendwo schnell, komm her, reanimieren. Das ist eine schöne Sache, wenn man das kann. Herzmassage, Beatmung und so weiter. Und wenn derjenige dann aufwacht, was hat sich dann geändert? Wir freuen uns, dass er wieder da ist. Hat er sich damit verändert? Er ist der gleiche Mensch wie vorher. Vielleicht ein bisschen erschrocken. Ist uns in Dreisam mal passiert, dass einer mit dem Gottesdienst, im Gottesdienst vom Stuhl gekippt ist. Zum Glück saß eine Krankenschwester neben ihm und gleich drauf war er wieder da. Das, was Gott tut, ist nicht reanimieren. Gott reanimiert Christus nicht, sondern Jesus ist neu. Die Kraft, die Jesus neu macht. Sein Leben in uns, neu geschaffen durch den Geist Gottes. So wie der Geist Gottes in der Schöpfung schon mitbeteiligt war, uns zu erschaffen, die ganze Welt zu erschaffen, so erschafft Gott uns neu. Glauben wir das, dass der Geist Gottes Neues in unserem Leben schafft, dass er Dinge hineinlegt, die vorher nicht da waren, dass wir Liebe und Geduld üben können, die wir von uns aus nicht haben, dass wir Wahrheiten erkennen, die sich normalerweise unserem Verstand nicht erschließen, die man auch nicht irgendwo nachlesen kann, dass wir Worte weitergeben, die bei anderen Wirkung haben und nicht bloß irgendeine Meinung sind, die wir uns irgendwo aufgeschnappt haben. Ja, das genau hat Gott uns versprochen. Und dann kann das passieren, dann kommt es vor, dass Sie in einem Gespräch wissen, ich soll dem Menschen jetzt das sagen. Da hält man ein bisschen, sagt, ja, kann ich das wirklich? Ja. Gottes Geist leitet. Jetzt gibt's in Deutschland an manchen Stellen, habt ihr vielleicht schon mal sowas gesehen, wenn man die Autobahn fährt, gibt es solche Autobahnen. Zwischen Darmstadt und Frankfurt ist sowas, wenn jemand da mal vorbeigekommen ist in letzter Zeit. Kürzlich habe ich gesehen, bei Lübeck auf der Autobahn gibt's sowas auch. Was ist das? Oberleitung für LKWs. Ja, tatsächlich. Da können nämlich auf der Autobahn die LKWs da entlang fahren auf dieser Spur und währenddessen die Akkus aufladen und dann können sie wieder weiterrollen. So ungefähr stellen sich manche vor, das ist mit dem Heiligen Geist, ja? Wir kommen in den Gottesdienst und fahren die Oberleitung aus und dann sind wir wieder aufgeladen und der Akku, der läuft dann die Woche über wieder. Naja, verlockendes Bild. Klingt gut, oder? Hat einen Fehler. Der Fahrer ist der gleiche. Der Fahrer, der steuert das Ding. Und wir liegen falsch, wenn wir sagen, der Heilige Geist, das ist so Kraftzufuhr aus dem Himmel, damit wir weiter fest am Steuer sitzen und dann unseren Weg fahren, wo wir hinwollen. Nein, der Heilige Geist ist nicht nur eine Kraft, über die wir verfügen könnten, sondern der Geist Gottes, der leitet, der führt, der gibt Anweisungen, der sagt uns, wo es lang geht. Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind seine Kinder. Er motiviert nicht nur und treibt an, er leitet nicht nur an, sondern es kommt darauf an, dass wir lernen, seine Stimme zu hören. Dass wir im Alltag verstehen, wenn er zu uns spricht und sagt, du, das war nicht in Ordnung, dreh um und bitte um Vergebung. Oder wenn der Heilige Geist sagt, du solltest den anrufen. Und dann merken sie und tun sie das und merken genau, der sagt, genau das war heute dran. Genau an dich habe ich jetzt gedacht und auf dich habe ich gehofft. Der Geist Gottes, auf seine Stimme hören lernen, ja, aber auch unterscheiden lernen. Nicht alles, was uns gleich in den Kopf kommt, muss dringend vom Geist Gottes sein. Dass wir unterscheiden lernen. Ist es jetzt das, was mir gerade einfällt, was mir gerade irgendwo in den Sinn kommt? Oder ist es das, was Gott mir sagt? Und das Entscheidende dann, zu gehorchen. Nicht indem wir sagen, ja, das wäre der Wille Gottes, wenn ich denn in Erwägung ziehen würde, ihn zu tun, sondern ja, das ist. So verändert der Geist Gottes, indem er uns Dinge aufzeigt, wir gehorchen, er damit unser Denken, unser Verhalten prägt und unsere Gewohnheiten prägt. So verändert der Geist Gottes. Unsere schönen Umschreibungen, ja, wir müssen das Wort Gottes umsetzen oder an uns arbeiten, das sind nach meiner Einschätzung alles so ein bisschen verwaschene Ersatzbegriffe dafür, für einen biblischen Begriff, der heißt gehorsam sein. Dem Wort Gottes gehorsam sein. So hat man das früher genannt und so hat man früher auch Erfahrungen mitgemacht. Heute reden wir so ein bisschen verschwurbelt drumherum und sagen, ja, lass uns mal an uns arbeiten. Nee, dem Wort Gottes gehorsam sein. Wenn du hörst, dass jemand anders irgendwo schlecht redet, geh hin und sprich ihn an und sag, das ist nicht in Ordnung. Wenn jemand dir irgendwo hinterm Rücken da irgendwas erzählen will, sagst du, nicht mit mir. Dem Wort Gottes gehorsam sein. Vom Gottesgeist geführt. Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind seine Kinder. Und noch eines vom Geist Gottes bestätigt. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Ja, der Geist Gottes gibt eine Gewissheit. Manchmal trifft man Leute, die sagen, naja, ich bemühe mich schon, ein Christ zu sein, aber wer weiß denn, ob das reicht? Ist ein ziemlich sicheres Indiz, dass da ein bisschen was fehlt. Also es könnte sein, dass es einfach ein Missverständnis ist, dass einer das für fromm hält und für bescheiden und demütig hält, so zu reden. Wahrscheinlicher ist aber, dass es irgendwo so verschwommen bleiben soll. Das berühmte Beispiel, finden wir ja von einem berühmten Hessen, der gern Denkmäler gebaut kriegt, Johann Wolfgang von Goethe, ne? Die berühmte Gretchenfrage, als er gefragt wird, glaubst du an Gott? Erst, wie hältst du es mit der Religion? Und dann fragt sie nach, glaubst du an Gott? Und wie antwortet dann der Dr. Faust und damit Goethe selber? Ja, wer darf denn sagen, ich glaube an Gott? Wer darf denn den Erhabenen so in unsere Welt reinziehen, dass... Sei Kerle, nee, du weißt genau, du hast einen Briefwechsel gehabt mit einer Frau, die dir gesagt hat, du musst dich bekehren, Johann Wolfgang, aber du wolltest nicht. Und stattdessen schwurbelst du da rum und vergeudest einen Haufen schöne Worte dafür, für deine Unverbindlichkeit, dass du eigentlich dem ausweichst. Und mit ihm viele andere. Ja, man muss das doch irgendwo ein bisschen... Nein, die Bibel sagt uns klipp und klar... Wenn jemand den Heiligen Geist empfangen hat, wenn jemand Jesus in sein Leben eingeladen hat als Herrn und den Heiligen Geist empfangen hat, dann muss er nicht drumherum drücken, wenn ihn einer fragt, bist du Christ? Er sagt, ja, natürlich. Der Geist Gottes hat es mir bestätigt. Ich habe mir diese Gewissheit gegeben. Also ich möchte, dass wir heute nicht heimgehen ohne diese Gewissheit. Was ist denn das, wenn wir jetzt sagen, ach ja, wer weiß denn, könnte sein? Das ist, ja, manchmal denke ich, das ist die Islamisierung des Christentums, ja. Im Islam ist das ja so. Da kann man ja sein Leben lang alles richtig gemacht haben, was im Koran steht. Und wenn am jüngsten Tag Allah schlechte Laune hat, dann landest du in der Hölle. Pech gehabt. Aber der Geist Gottes gibt uns Gewissheit. Er bezeugt es unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Vom Heiligen Geist bestätigt. Was heißt es jetzt? Aus welcher Kraft leben wir? Ist es die einfache Lösung? Naja, Christen sind auch nicht besser, sie sind bloß besser dran. Der Diplomatenstatus, uns kann ja keiner. Oder ein furchtbarer Krampf, wir müssen jetzt an uns arbeiten und müssen uns verbessern. Ich will mich bessern. Das ist der schlimmste Satz überhaupt. Ich will mich bessern. Das ist Fleisch in Reinkultur. Ich will mich bessern. Nein, der Geist Gottes nimmt Wohnung in uns. Und wenn wir lernen, auf ihn zu hören, dann leitet er uns. Wir lernen aus seiner Kraft zu leben, im Gehorsam sein Wort gegenüber. Und er gibt uns die Gewissheit, dass er uns ans Ziel bringt, weil er in uns das gute Werk angefangen hat. Weil er in uns Neues geschaffen hat und dass Gott das nicht unfertig liegen lässt. Pfingsten, ja, das Leben dringt ein in unser Leben. Das Leben setzt sich durch. Ich wünsche uns, dass wir fröhlich nach Hause gehen heute als Kinder Gottes, in dem Wissen, Gott ist am Werk an uns. Ja, und wenn uns der Geist Gottes Fehler aufzeigt, wenn wir gesündigt haben, dann ist das nicht die Katastrophe, sondern das ist ein Lebenszeichen, dass der Geist Gottes an uns arbeitet. Am meisten tun mir die Menschen leid, die bei sich keine Fehler mehr entdecken. Da muss ich mich fragen, hat der Heilige Geist es aufgegeben, mit mir zu reden, wenn ich keinen Fehler mehr an mir finde? Aber wenn ich merke irgendwo, das war nicht richtig, da habe ich gesündigt, sage ich, wunderbar. Dann möchte Gott jetzt dir das vergeben und möchte dich verändern. Ein Lebenszeichen Gottes in dir. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.egr.de.